Diverse Kinderbücher, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Diverse Kinderbücher Podcast. Bevor die neue Staffel startet, wie gewohnt mit vielen guten Buchtipps, großartigen Gästen und Leseratte Roh, eine kleine Sonderepisode zu einem total aktuellen Thema, zu dem schon sehr viele Leute sehr viel gesagt haben und ich mir das auch nicht nehmen lassen will. Und zwar geht es um die Winnetou-Debatte. Ich habe versucht, ein bisschen diesen Plot zu rekonstruieren. Und zwar ist es so, dass ein Film in die Kinos kommt, ein Winnetou-Film. Und der Ravensburger Verlag hat da zwei Bücher dazu rausgebracht und das auf Instagram gepostet. Und daraufhin gab es kritische Kommentare dazu. Also man kann das noch nachschauen auf der Instagram-Seite. Es sind nicht so viele, es waren halt so Kommentare wie, hey, es ist 2022 oder es ist nicht cool, das ist nicht okay, das ist rassistisch. Was daraufhin passiert ist, hat mich total überrascht. Und zwar hat der Verlag diese Bücher aus dem Programm genommen, also zurückgezogen. Und was darauf passiert ist, war, dass wirklich ein Shitstorm entbrannt ist. Und zwar von befeuert durch Bild und quer durch alle Medien durch. Und der Tenor war so ungefähr, hey, man wird ja wohl noch Winnetou vorlesen dürfen. Nehmt uns nicht unseren Winnetou. Was ich eigentlich viel spannender gefunden habe vorab, ist, dass die Bücher überhaupt so erschienen sind. Also es und dann erst zurückgezogen worden sind. Also es erscheinen ja jedes Jahr zig ähnliche Bücher, in denen rassistische Stereotype reproduziert werden. Und auf die gibt es auch immer wieder Kritik, das weiß ich, weil ich eine Person bin, die das schon mal gemacht hat, mit Verlagen da kommuniziert. Und es war sehr weit entfernt davon, dass diese Bücher einfach rausgenommen worden sind. Dazu muss ich auch sagen, es gibt immer weniger Bücher in diese Richtung. Also da ist schon in den letzten Jahren ein bisschen was passiert. Und weil jetzt schon alle Menschen ihre Meinung dazu kundgetan haben, möchte ich das eben auch machen. Ich habe mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Und zwar hat es damit angefangen, dass ich schon erwachsen und nicht ganz ohne Lebens- und Politerfahrung mit der Ausbildung zur Primarstufenpädagogin begonnen habe. Und was ich in zahlreichen Wiener Klassenräumen im Hinblick auf Rassismus gesehen habe, war ziemlich heftig. Also unter anderem auch das N-Wort ausgeschrieben auf Plakaten zum Thema Kinder der Welt. Aber was zu meinem besonderen Pet-Piff dann letztlich wurde, sind sogenannte Indianer und sogenannte Projekte. Projekte auch, weil sie keinen Kriterien von Projekten entsprechen. Aber ohne die geht es scheinbar in kaum einer Schule. Also denen bin ich überall begegnet und auch in Schulbüchern. Und dabei hat mich nie die Frage interessiert, was man sagen darf, weil man darf alles sagen, sondern was zur Hölle Pädagoginnen eigentlich vermitteln wollen, wenn sie sowas durchmachen. Worum geht es da überhaupt? Was ist der pädagogische Mehrwert, wenn man Kindern eine kolonialromantische Erzählung, die heute real existierende Personen betrifft und ein europäisches Fantasiekonstrukt vorlegt? Ich habe zwar auch eine ein bisschen kritischere Auseinandersetzung gesehen, zum Beispiel mit Genozid, aber wenn man davon ausgeht, dass die Person, die das macht mit den Kindern, selber da jetzt nur sehr marginal informiert ist, kann man sich ja denken, wie die Qualität der Auseinandersetzung aussieht. Insgesamt hat es für mich sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen. Auf eine konnte ich zumindest eine Antwort finden. Und zwar, Lehrerinnen machen oft Sachen, damit Kinder irgendwelche Arbeitsblätter ausfüllen können und die Zeit vergeht. Wenn das dann natürlich rassistisch ist, ist es problematisch. Ich habe dann dazu ein bisschen zu forschen begonnen und bin letztlich, also es gab zu dem Zeitpunkt sehr wenige Texte dazu auf Deutsch, bin letztlich fündig geworden bei Adibeli Nduka-Akwu und Susan Arndt, die da wirklich gute Sachen drüber geschrieben haben, also Credits an die beiden. Und zwar bei dem Begriff Indianer, ich spreche den jetzt mal aus zur Klärung, werde ihn aber in weiterer Folge mit I-Punkt abkürzen, weil ich das Wort nicht weiter reproduzieren will. Handelt es sich in erster Linie um eine europäische Projektionsfläche und ein Fantasiekonstrukt. Und dieses ist im deutschsprachigen Raum vor allem durch Romane, Comics, Bücher, die von weißen Europäerinnen verfasst worden sind, geprägt. Da kommt Karl May ins Spiel. Ich habe dann auch im Duden nachgeschaut, das war 2016, und da war ganz klar, dass der Begriff vor allem biologisch und ethnologisch untermauert ist und an biologistische Rassevorstellungen anknüpft. Und gleichzeitig hat der Duden aber nicht darauf hingewiesen, dass das, was unter I-Punkt zusammengefasst wird, viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, politischen und gesellschaftlichen Systemen zusammenfasst. Konkret, ich habe nachgeschlagen damals, 2016 mittlerweile, schaut die Definition schon ein bisschen anders aus, aber 2016 stand dort: Angehörige der in zahlreichen Stämmen verzweigten Ureinwohner Amerikas mit glänzend schwarzen Haar und rötlich-brauner bis gelblicher Hautfarbe. Die nordamerikanischen I-Punkt leben meistens in Reservaten. Ein I-Punkt kennt keinen Schmerz. Scherzhaft, man muss tapfer sein, darf nicht wehleidig sein. Dass es sich bei der Bezeichnung um ein historisches Missverständnis handelt, ist den meisten Menschen bekannt. Recap: 1492 landete Christoph Kolumbus in Amerika, dachte aber, es handelt sich um Indien und gab den BewohnerInnen des Kontinents in weiterer Folge diesen Namen. Und obwohl den meisten Menschen diese Tatsache bekannt ist, wird der Begriff trotzdem weiterverwendet, während man in der Regel eigentlich nicht sehr stolz darauf ist, historische Irrtümer weiterzutragen, wird in dem Fall die Tatsache nicht nur ignoriert, sondern im Gegenteil eigentlich sogar stets hofiert. Es handelt sich bei dem Begriff also nicht um ein harmloses historisches Missverständnis, sondern eigentlich um eine entpolitisierende Verharmlosung. I-Punkt werden nicht als Amerikanerinnen betrachtet. Obwohl sie selbst die ErsteinwohnerInnen des Kontinents waren, wird ihnen eine Existenz vor der kolonialen Entdeckung abgesprochen. Sowohl ihre als auch Amerikas Geschichte beginnt nicht mit Christopher Columbus. Und der Begriff blendet außerdem aus, dass es sich bei den ErsteinwohnerInnen Amerikas um sehr viele heterogene Bevölkerungsgruppen handelt und immer noch handelt. Ja. Die damals und heute existierende kulturelle, geschichtliche und sprachliche Vielfalt wird damit komplett unsichtbar gemacht. Und diese Homogenisierung beruht auf einer kolonialistischen Anmaßung. Die vielfältigen Bevölkerungsgruppen, Kulturen und unterschiedlichen Gesellschaften Nord- und Südamerikas waren für die EroberInnen nicht relevant. Conclusio: Die Bezeichnung ist also, abgesehen davon, dass sie historisch nicht korrekt ist, rassistisch und exotisierend durchsetzt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was darf man denn sagen? Die gute Nachricht ist, man darf alles sagen. Es gibt kein gesetzliches Verbot oder eine andere höhere Instanz, die das verbietet. Und auch wenn Rechte was anderes behaupten, es gibt keine Sprechverbote. Die schlechte Nachricht: Man muss sich seine eigenen Gedanken dazu machen und sich informieren. Ich finde es zum Beispiel nicht sonderlich sinnvoll, auf das Wort zu verzichten, ohne darüber hinaus nachzudenken und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das finde ich sogar eigentlich ziemlich kontraproduktiv und habe ich auch immer wieder in dem Diskurs nachgelesen von einer Seite, die sagt, nein, das, wir sagen Ureinwohner. Ja, finde ich auch nicht cool. Also auch die Vorsilbe Ur impliziert halt auch Rückständigkeit. Wäre jetzt auch nicht mein Ansatz. Aber wie kann man wirklich sagen? Es gibt tatsächlich Alternativen zu homogenisierenden, veralteten und rassistisch belegten Fremdbezeichnungen. Aber dazu ist es mal wichtig, von welcher spezifischen Gruppierung man genau sprechen will. Und dann kann man ihre Eigenbezeichnung verwenden. Wenn man sämtliche in Frage kommenden Gesellschaften sprachlich verallgemeinern will, dann sollte man sich bewusst machen, dass es sich dabei um ein künstliches Konstrukt handelt. Eine sprachliche Zusammenfügung macht vor allem dann Sinn, wenn es sich um Zusammenhänge handelt, die alle Mitglieder dieser Gruppen potenziell betreffen. Zum Beispiel, wenn es um strukturelle rassistische Diskriminierung geht. Und in dem Fall kann man auf von den Gruppen selber verwendete Begriffe zurückgreifen. Das wären in Kanada zum Beispiel First Nations oder ErsteinwohnerInnen. Und weil wir ja bei einem Kinderbuch-Podcast sind, das Ganze umgelegt auf Kinderbücher. Eine bildliche Zusammenfügung, also eine stereotype Abbildung, macht im Gegensatz zu einer sprachlichen überhaupt nie Sinn. Wenn man ein westliches Fantasiekonstrukt darstellen will, das es in dieser Form nicht gegeben hat, das aber rassistisch und exotisierend durchsetzt ist und im schlimmsten Fall auch noch Völkermorde verharmlost, dann ist die klassische Abbildung wohl passend. Aber das hat in progressiven Kinderbüchern meiner Meinung nach keinen Platz. Mir ist natürlich klar, dass in den meisten Fällen die Abbildung von solchen Stereotypen nicht negativ gemeint ist, sondern oft sogar sehr wohlwollend, was ja bei Winnetou definitiv der Fall ist. Aber wie wir wissen, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Der gute Wille macht die Darstellung nicht richtiger und reproduziert in weiterer Folge Exotisierung. Und Exotisierung kann leicht in rassistische Vorurteile umschlagen. Das geschieht beispielsweise dann, wenn das Fremde romantisiert oder sexualisiert wird und als naturnah betrachtet und damit auf einer niedrigen Entwicklungsstufe angesiedelt wird. Ich fand das jetzt in der Debatte total flashig zu sehen, wie viele Leute für diese alten Schinken in die Bresche springen. Also wie viele Leute Winnetou und Karl May als ihre Helden verteidigen und sich fragen, ja, darf ich das jetzt überhaupt nicht mehr vorlesen? Naja, darf man natürlich schon, aber man muss halt auch einsehen, es ist nicht mehr 1970. Die Kindheit ist vorbei und auch wenn da schöne Kindheitserinnerungen dran geknüpft sind, it's over, wir sind erwachsen, wir haben dazugelernt, wir wissen jetzt viel mehr und will man das überhaupt weitertragen? Ich finde ja, dass solche Debatten immer ein guter Ansatz sind, zu überlegen, also ich finde ja so Rassismusvorwürfe oder was auch immer sind eigentlich eine Chance für alle dazu zu lernen, internalisierte Denkmuster zu verlernen. Und das ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Eine Alternative für alle, die sich für die Geschichte Amerikas und Amerikas ErsteinwohnerInnen interessieren, sind Kinderbücher aus der Perspektive und im Idealfall auch geschrieben von Angehörigen einer der zahlreichen Gruppen. Auf Englisch gibt es da schon seit einigen Jahren allerhand. Auf Deutsch schaut es da noch sehr schlecht aus. Aber es gibt durchaus mittlerweile ganz spannende Werke. Kinderbücher können ja durchaus ein spannender Anknüpfungspunkt sein, um sich mit den unterschiedlichsten Themen auseinanderzusetzen und auch dazuzulernen. Ich persönlich habe zum Beispiel zum ersten Mal von Residential Schools, also kirchlichen Internaten in Kanada, deren Ziel es war, den sogenannten Indianer im Kind auszulöschen, in einem Kinderbuch gelesen. Die Geschichte wurde verfasst von David Robertson und illustriert von Julie Flatt. Beide haben einen Cree-Background und die zeigen, dass man heikle Themen, also im konkreten Fall eben die Traumatisierung von Überlebenden einer solchen Residential School, kindgerecht darstellen kann. Robertson hat zum Beispiel im Nachwort geschrieben, es scheint schwierig zu sein, mit Kindern über so etwas Schreckliches zu sprechen, über ein System, das unter Anführungszeichen den Indianer im Kind töten sollte. Aber es gibt behutsame Wege, um auch über die härtesten Themen zu sprechen. In dem Buch spielt Sprache ebenso wie Familie eine große Rolle für die Identität der porträtierten Großmutter. Und beides wollte das System der Residential Schools beseitigen, die es übrigens noch bis in die späten 90er Jahre gegeben hat. Das Ziel war es, sie strukturell unter dem Deckmantel eines Zivilisierungsauftrags von ihren Eltern fernzuhalten, sie daran zu hindern, ihre Erstsprache zu sprechen und eben als weitere Folge ihre gesamte Kultur zu eliminieren. Die gleiche Frage stellt sich übrigens auch bei Verkleidungen, die ja jetzt auch wieder in aller Munde sind. Also die Frage ist ja, darf man sich überhaupt noch als Winnetou verkleiden? Ja, die Frage ist halt, will man das? Gerade wenn man zum Beispiel von der Existenz von Residential Schools weiß, wo eben Leute gehindert worden sind daran, gewaltvoll ihre Kultur zu leben, dann finde ich, erübrigt sich die Frage von selbst. Und die Frage ist nie, darf man das, sondern will man die äußeren Umstände ignorieren? Ich finde es gut, dass die Thematik aus einer Nische geholt wird. Ich hatte jahrelang das Gefühl, das interessiert einfach niemanden. Wirklich nervig finde ich es, wenn es plump auf man wird ja wohl noch dürfen oder ja darf man das überhaupt noch reduziert wird oder gar als Angriff auf romantische Rückblicke auf die eigene Kindheit gedeutet wird. Es geht ja nicht nur um Kinderbücher oder Filme oder Karl May, sondern es geht um eine kritische Auseinandersetzung mit Kolonialismus und den Verbrechen, die damit einhergingen und auch unserer europäischen Geschichte. Wünschenswert wäre eine kritische Auseinandersetzung mit stereotypen Zuschreibungen, die letztendlich immer mit Rassismus einhergehen. Man wird ja wohl noch darüber nachdenken dürfen. Das war's mit meinem Senf zum Thema, den ich unbedingt noch loswerden wollte. Ganz regulär geht's los am 6. September. Bis dahin.
D Diverse Kinderbücher, der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt-Original.